ja schon erster Advent. Und der letzte Sonntag im Kirchenjahr ist ja traditionell, der heißt Ewigkeitssonntag oder auch Totensonntag, wo viele Menschen auf den Friedhof gehen und wo man einfach nochmal dran denkt, was war in dem Jahr, bevor dann nächstes Wochenende das neue Kirchenjahr anfängt. Und in die Richtung geht mein Thema heute auch. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die letzten zwei Predigten erinnert, vom Wilson oder vom Dieter Grimm. Der Dieter Grimm hat ja so dieses Thema Resilienz gehabt. Ne? Wie gehe ich stark mit Krisen um? Das eine war die Fähigkeit, einfach das realistisch zu erkennen und das anzunehmen. So Dinge, die ich nicht ändern kann, fahre ich gut damit, wenn ich das einfach akzeptieren kann. Was ist denn da? Und eben trotzdem dankbar zu sein in so Dingen. Was habe ich denn noch, was mich trotzdem hält? Und vielleicht kennt ihr das ja. Ich meine, mir geht es schon so, dass ich so im ersten Moment, wenn irgendwie auch mal schlimme Sachen passieren, dass schon so diese Warum-Frage, oh Mann, warum muss das jetzt sein? Warum ausgerechnet jetzt? Warum bei mir? Warum bei uns? Das ist ja meistens doch so schon der erste Gedanke, der einem in den Kopf kommt. Und ich meine, manchmal macht Gott was, das haben wir schon ganz oft erlebt. Und wir kennen ja auch viele Leute, die Gebetserhörungen erlebt haben, man selber ja mit Sicherheit auch. Aber es gibt halt auch genügend Gebete, die Gott irgendwie scheinbar bis jetzt noch nicht erhört hat. Ich meine, wir haben es ja auch erlebt. Der Dieter sitzt bei uns, Gott sei Dank. Gott hat da echt ein fettes Wunder getan. Genau, dafür sind wir mega dankbar. Aber für den Klaus haben wir genauso gebetet. Klaus ist gestorben. Ja, also wir haben das ja auch erlebt, so dieses, oh Mann. Und die Geschichte, die ich euch heute dazu mitgebracht habe, die steht in der Apostelgeschichte, Kapitel 12, die ersten 11 Verse. Da heißt es, etwa zu dieser Zeit begann König Herodes Agrippa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er ließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passafeierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. 4 Einheiten zu je 4 Soldaten wurden beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante, Petrus nach dem Passafest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Gerichtsverhandlung schlief Petrus angekettet zwischen 2 Soldaten. Von dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihn in die Seite, um ihn zu wecken und sagte, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir, befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er, der Herr hat seinen Engel gesandt und mich vor Herodes gerettet und dem, was die Juden mit mir vorhatten. Also, der Petrus erlebt hier ein krasses Wunder, dass Gott seinen Engel schickt und ihn da rettet und ihn befreit. Der Jakobus wurde hingerichtet. Und auch wenn hier nur beim Petrus steht, dass die Gemeinde inständig für ihn betete, gehe ich jetzt einfach mal ganz fest davon aus, dass sie für den Jakobus und für alle anderen Christen, die hier verfolgt wurden und jetzt nicht mit Namen genannt sind, mit Sicherheit genauso gebetet haben. Und ja, irgendwie ist es scheinbar manchmal so, dass manchmal greift Gott ein und manchmal nicht. Und es ist tatsächlich so, dass man es nicht immer erklären kann. Und deswegen, ich habe in der Aufatmen mal einen Artikel gelesen, auf den beziehe ich mich, von dem habe ich so ein bisschen hier meine Ideen geklaut. Der heißt Gott erkennen, nicht verstehen, wie man eben in Krisen damit umgehen kann. Und er sagt, man kann Gott in allem erkennen, aber man wird ihn tatsächlich nicht immer verstehen. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Also diese Frage, warum kann ich Gott stellen? Und ich glaube, ich darf sie ihm auch stellen. Aber zumindest ging es mir so. Oft ist es tatsächlich so, dass man erst, wenn überhaupt, dann wirklich viel, 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 viel später irgendwie versteht, wozu das jetzt alles irgendwie gut war und was es für einen Sinn hatte. Also wenn man es überhaupt versteht, dann oft erst wirklich weit, weit im Nachhinein und in der Situation gerade meistens eher nicht. Und für mich sind das manchmal so diese Momente, wenn so Bibelverse wie, ja, denen, die Gott alle lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Es kann ein Trost sein, aber mich macht sowas in manchen Situationen echt aggressiv. Ja? Wenn mir dann so, ja, alles wird dir zum Besten dienen. Ja, aber dem, der mir das dann irgendwie sagt, würde ich irgendwie am liebsten den Hals umdrehen. Ja? Genau. Aber mir ist dazu ein Beispiel eingefallen und ich versuche jetzt mal meine nicht so ganz vorhandenen theatralischen Fähigkeiten hier. Also ihr dürft euch jetzt mal vorstellen, ich schlüpfe jetzt in die Rolle so eines, naja, sagen wir mal so Elias, ja, so ein eineinhalbjähriges Kleinkind irgendwie so, ja. Und ihr dürft mal raten, zum einen, ob ihr euch in den Gedanken wiederfindet und zum anderen, ob ihr vielleicht draufkommt, was ist passiert. Um welche Situation handelt es sich? Muss ich das Mikro in die Hand nehmen, weil ich muss mich ein bisschen bewegen. Also, ich bin jetzt so ein eineinhalbjähriges Kleinkind. Eigentlich plärre ich wahrscheinlich nur, aber ihr könnt meine Gedanken lesen. Papa, wo bist du? Papa, warum lässt du das zu? Papa, warum hilfst du mir nicht? Was? Es geht mir sowieso schon schlecht. Alles tut mir weh und ich habe Kopfweh und ich fühle mich einfach hundeelend. Es ist alles einfach nur schlimm und furchtbar. Papa, hilf mir doch. Aber nein, was passiert? Es kommen fremde Menschen in mein Zimmer. Und die nehmen mich mit. Hilfe! Papa, lass das nicht zu, dass diese fremden Menschen mich mitnehmen. Hilfe! Aber nein, Papa rettet mich nicht. Papa lässt es zu, dass die mich einpacken und mitnehmen. Und wisst ihr was? Es kommt noch schlimmer. Die tun mir weh, die stechen mir eine Nadel in den Arm. Könnt ihr euch das vorstellen? Papa, wieso lässt du das zu? Verhinder das. Das darf nicht sein. Wo bist du? Lass nicht zu, dass die das machen. Nimm mich auf den Schoß, bring mich nach Hause, kuschel mit mir und lies mir eine Geschichte vor. Da wird alles gut. Aber könnt ihr euch das vorstellen? Papa sitzt einfach nur da und ich höre irgendwo seine Stimme. Es wird alles gut, mein Kind. Wird alles gut, ich bin da. Aber mehr macht er nicht. Ich fühle mich einfach nur so hinterlassen. Was ist das nur für ein Papa? Wer von euch ist draufgekommen? Also hattet ihr vielleicht schon mal ähnliche Gedanken Gott gegenüber? Weiß ich nicht. Aber wer ist drauf gekommen, was das für eine Situation sein könnte?
Ja, Kind ist wahrscheinlich hingefallen oder irgendwas, hat sich verletzt. Und dann kommt der Notarzt.
Genau, da darfst du mal das Bild machen.
Rettungssanitäter packen Kind ein. Ja, Spritze oder sowas gibt es dann immer.
Genau. Genau, so ist es. Ich habe das tatsächlich erst so ein bisschen gelernt, seit ich selber Kinder habe, was das manchmal für ein Drama sein kann. Keine Ahnung, wenn man irgendwie versucht, einen Spreisel irgendwie aus der Hand zu machen und man nimmt eine Nadel zur Hand und es piekst irgendwie mal ein bisschen, um jetzt so einen Holzspreisel da irgendwo rauszuholen. Und das ist was ganz furchtbar Schlimmes. Und so einem kleinen Kind kannst du es natürlich nicht erklären. Ich meine, du kannst es versuchen, aber es wird es nicht verstehen. Du kannst ihm nicht erklären, warum das jetzt das Beste ist. Das Kind hat so seine eigene Vorstellung von, wie wird alles gut. Ich möchte nach Hause, ich möchte kuscheln, lies mir eine Geschichte vor, dann wird alles gut. Das ist so die Vorstellung, die das Kind hat. Was natürlich aus seiner Erfahrung vielleicht ist. Bisher war es immer so. Und dann war alles gut. Aber dieses Mal ist es halt nicht so. Man muss ins Krankenhaus und manche eine Behandlung kann vielleicht unangenehm sein oder vielleicht auch mal schmerzhaft sein. Diese Perspektive hat man als Elternteil, aber das so einem Kleinkind jetzt erklären zu wollen, warum das jetzt tatsächlich das Beste ist, das wird es nicht verstehen können. Und also was macht der Papa? Er hält vielleicht die Hand, der streichelt es, der sagt, ich bin da, vertrau mir, es wird alles gut, weil du weißt, das irgendwie zu erklären, macht keinen Sinn, weil das Kleinkind halt einfach diese Perspektive noch nicht hat und das nicht verstehen kann, warum das jetzt irgendwie so sein muss. Und mir hat es tatsächlich geholfen, manchmal mich da, also das einfach zu realisieren, in manchen Sachen bin ich vielleicht auch eher wie so ein Kleinkind. Und seit ich selber Kinder habe, habe ich irgendwie auch festgestellt, okay, so eine Zweijährige ist sicherlich auch felsenfest davon überzeugt, dass sie den Durchblick haben und dass sie verstanden haben, wie das Leben und die Welt funktionieren. Ja, davon sind die felsenfest überzeugt. Und es ist eigentlich unmöglich, ihnen das irgendwie erklären zu können. Und in solchen Situationen ist es vielleicht zwischen Gott und mir ähnlich. Eine andere Geschichte, wo es ganz viel so um Leiden geht, was irgendwo auch unfair ist, ist zum Beispiel so die Geschichte vom Hiob. Die kennt ihr ja vielleicht auch, ne? Ist ja eigentlich schon voll fies, dass Gott mit dem Teufel hier so eine Wette eingeht, ja? Der sagt, hey, ich will mal gucken, wie weit Hiobs Glaube ist. Und Gott sagt, okay, du kannst alles machen mit ihm, was du willst, nur sein Leben darfst du nicht antasten. Und dann nimmt Hiob ihm alles weg, seine Kinder, seine Gesundheit. Und ja, eigentlich voll fies, dass Gott so diese Wette eingeht. Ja? Aber, und Hiob klagt da natürlich auch. Aber letzten Endes, dass man so sieht, okay, Gottes Perspektive ist einfach viel, viel größer als meine und ich bin tatsächlich eigentlich nicht anders als dieses Kleinkind hier im Rettungswagen, dass es definitiv nicht überblickt, was jetzt wirklich das Beste ist. So im Endeffekt läuft es darauf auch bei Hiob hinaus. Zum Beispiel Hiob 38, wo Gott Hiob dann antwortet. Zuerst sind es ja die ganzen Freunde, die mit Hiob reden und ihm alles erklären wollen und versuchen aus menschlicher Perspektive da irgendwie einen Sinn dahinter zu sehen, von wegen, ja, du hast halt wahrscheinlich doch was verbrochen, du bist halt doch nicht so rechtschaffen, wie du glaubst. Gott wird schon einen Grund dafür haben, dass er dich bestraft. Oder seine Frau sagt zu ihm, wie kannst du jetzt noch an Gott glauben? Schwöre Gott ab und verfluche Gott und stirb. Ja? Also, aber Hiob hält dran fest und er klagt auch Gott sein Leid. Aber als Gott schließlich antwortet, in Hiob 38, sieht es letzten Endes so ähnlich aus. Da antwortete der Herr Hiob im Sturm. Wer ist es, der Gottes weisen Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt? Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Worauf sind ihre Stützpfeiler eingelassen und wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander sangen und alle Engel vor Freude jubelten? Wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach und, oh, es ist so klein und so düster, ich kann es gar nicht mehr gescheit lesen, und aus dem Schoß der Erde quoll. Ich bekleidete es mit Wolken und wickelte es in Windeln aus dichten Nebeln. Hast du jemals in deinem Leben den Morgen herbeigerufen oder der Morgenröte befohlen, sich im Osten zu zeigen, damit der, ihr Glanz die Enden der Erde erfasst? Bist du jemals zu den Quellen vorgedrungen, aus denen die Meere entspringen? Hast du beim Spazierengehen die Urflut durchquert? Haben sich die Tore des Totenreichs vor dir geöffnet und hast du das Tor des Todesschattens gesehen? Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit allen diesen Dingen auskennst. Also letzten Endes ist das, was Gott Hiob auch vermittelt, sowas Ähnliches. Du hältst dich vielleicht für klug, aber letzten Endes bist du auch aus Gottes Perspektive wie so ein zweijähriges Kleinkind, das auch meint, es hätte einen Plan vom Leben und es hätte die Welt verstanden. Ne? Also aus Gottes Perspektive ist es eigentlich nichts anderes. Oder in Kapitel 40, dann sprach der Herr, will der Tadler mit dem Allmächtigen streiten? Der Mann, der Gott zurechtweist, soll nun antworten. Da antwortete Hiob dem Herrn, ich bin ein Nichts, wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege mir die Hand auf den Mund, ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen, ein zweites Mal, und ich will es nicht mehr tun. Also da hat Hiob das letzten Endes genau verstanden. Und das letzte Kapitel, Kapitel 42, da antwortete Hiob dem Herrn, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich unmöglich. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt, hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mir antworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen. Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Also letzten Endes erkennt Hiob tatsächlich, wer er ist und wer Gott ist. Und das Happy End gibt es ja dann schließlich auch noch, dass Gott ihm alles zigfach irgendwie zurückgibt. Also, ja, wir können es letzten Endes nicht erfassen, aber das, was uns da durchbringt, ist tatsächlich, glaube ich, genau das, was den Unterschied macht, ist so dieses, das Vertrauen. Wieso der Papa mit dem kleinen Kind irgendwie im Notarztwagen. Das, was der Papa letzten Endes sagt, ist im Prinzip dieses, er erklärt es nicht, warum das jetzt das Beste ist, weil er vielleicht weiß, hat eh keinen Sinn, versteht es eh nicht. Aber er sagt, ich bin da, vertrau mir, hab keine Angst, ich bin bei dir. Das ist letzten Endes auch das, glaube ich, was Gott zu uns sagt, auf jeden Fall immer. Also so eine konkrete Antwort auf diese Frage, warum, die kriegen wir vielleicht auch. Ich glaube schon, dass man Gott das fragen kann, dass man das auf jeden Fall darf. Gott hält es, denke ich, auf jeden Fall aus. Und ich darf, denke ich, schon darauf vertrauen, dass ich vielleicht eine Antwort bekomme. Vielleicht in der Situation, vielleicht erst Jahre später, vielleicht auch erst im Himmel. Wobei ich eigentlich glaube, dass es da, glaube ich, irgendwie nicht mehr wirklich interessiert. Da ist es dann, glaube ich, echt so lange her, da ist es dann auch wurscht. Aber, ups, nice. Nächste. Aber was wir auf jeden Fall immer von Gott hören werden, Gott wird immer, glaube ich, zu uns sagen, wenn wir nach ihm rufen, wenn wir fragen, Gott, wo bist du? Gott heißt so, das ist der Name Gottes. Jahwe heißt, ich bin da. Oder es hat ja eigentlich, glaube ich, nicht wirklich eine Zeitform. Das ist so, ich war schon immer da, ich bin jetzt da und ich werde auch immer da sein. Also so dieses allumfassende, Gott ist da. Das ist Gottes Name, das ist auf jeden Fall seine Zusage. Und selbst Jesus am Kreuz hat gefragt, hey, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das steht in diesem Psalm 22. Also selbst Jesus hat es durchlebt und das finde ich so stark, dass wir auf jeden Fall einen Gott haben, der nicht irgendwie oben im Himmel sitzt und sagt so, ja, jetzt musst du da irgendwie durch, sondern Jesus ist durch dieses Leid ja auch selber durchgegangen. Er hat das ja alles selber auch erlebt und er versteht, wie es uns geht. Und Jesus hat diese Gottesferne, wenn man sich von Gott verlassen fühlt, Jesus hat es durchlebt und der hat auch das für uns getragen und der wird es auch mit uns tragen, wenn wir uns so fühlen. Und genau, wenn ich manchmal frage, dieses Warum, habe ich manchmal so das Gefühl, dass Gott so ein bisschen die Gegenfrage stellt, vertraust du mir? Ja? Und wenn man das irgendwie bejahen kann, dann ist es letzten Endes egal. Dann ist es, dass ich weiß, okay, er ist da und er geht mit mir da durch. Und dann am Ende gibt es vielleicht tatsächlich so den Punkt, wo man das im Nachhinein erkennt. Auf dem Ranger-Bundescamp gab es ein schönes Ding dazu. Und zwar, in Japan gibt es eine Kunst, die heißt, das habe ich mir jetzt wieder nicht aufgeschrieben, irgendwas mit Kansugi, irgendwie sowas, egal. Jedenfalls ist es eine Möglichkeit, wie man zerbrochene Keramik irgendwie wieder schön machen kann. Und man kann sie ja nicht wirklich kleben, also man wird diese Klebestelle immer sehen in so Keramik, aber es gibt eine Kunst, diese Fugen, diese Bruchspugen mit Gold auszugießen. Und das seht ihr ja in den Bildern, das sieht echt wunderschön aus, ne? Eigentlich sogar noch viel schöner, als wenn es halt einfach eine normale Tonschüssel wäre, die irgendwie heil ist. Ich finde, das ist halt was ganz Individuelles und sieht eigentlich fast noch schöner aus als eine heile Tonschüssel. Und dieses Bild, das fand ich irgendwie so total schön, dass Gott so unsere Verletzungen, unseren Zerbruch nicht nur heilen kann und heilen will und das auch tut. Und wenn man sich dann fragt, warum lässt er das überhaupt zu? Vielleicht deswegen, weil es hinterher noch viel schöner ist, wenn Gott das heilt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber die Menschen, die ich kenne, die auch echt schon einiges mitgemacht haben im Leben, das sind die Menschen, die haben einen unheimlich starken Charakter, die haben ein unerschütterliches Gottvertrauen, die können andere so ermutigen, die haben so eine Weitsicht und so dieses, ja, es wird gut, auch wenn es jetzt im Moment gerade irgendwie alles Mist ist. Das sind so Menschen, an denen man das sehen kann und die dieses Zeugnis ausstrahlen. Und das finde ich einfach was Wunderschönes. Und wenn man das dann sieht, fällt es mir zumindest manchmal leichter, das dann zu sehen, so dieses, naja, vielleicht ist das ein Grund, warum Gott manchmal so Dinge zulässt, weil es ohne diesen Zerbruch eigentlich, wenn nur Gott kann das dann wieder so zusammenfügen, dass es nicht nur zusammengefügt ist, sondern dass diese Verletzungen, dass es halt wirklich mit Gold ausgegossen ist. Das macht es unheimlich wertvoll und es ist danach eigentlich viel schöner als vorher. Ich habe euch von den O'Bros noch ein Lied mitgebracht, das heißt Von Wunden zu Wundern. Das dürft ihr euch mal anhören.
Du musst meine Wunden zu Wundern, du hast mich gefunden, ganz unten, und nur ein Wort von dir erklingt, und aus dem Sturm bedrücken will. Du musst meine Wunden zu Wundern, du hast mich gefunden, ganz unten, und nur ein Wort von dir erklingt. von dem Sturm retten will. Gab noch Grund zu wundern, Alter, ich hab's erlebt. In meinen dunkelsten Stunden hat mich wieder belebt. Ey, ich kann es bezeugen, ja, vor Millionen von Leuten. Als ich dachte, mein Herz fühlt nichts mehr, hat es bewegt. Ich war am Boden und bin's ehrlich gesagt immer noch auf. Doch erst am Boden merk ich immer, ich bin ohne ihn lost. Wie oft dachte ich mir schon, Gott kann mir niemals vergeben. Doch anstatt mich zu verurteilen, schenkt er mir sein Leben. Ich hab die Wahl, doch nicht den Fels verderben ohne Grund. Mein Herz ist zwar zerbrochen, doch aus Scherben macht er Kunst. Von Wunden zu Wundern, der Unterschied ist nur er. Denn den Unterschied macht er.
Wenn ich am Boden bin und alles zerfällt, schau ich nach oben und weiß, dass du mich hältst. Du musst meine Wunden zu Wundern. Ganz unten, nur ein Wort von dir erklärt. Und auf den Sturm bedrücken will. Du musst meine Wunden zu wundern. Du hast mich gefunden. Ganz unten, nur ein Wort von dir erklärt. Und auf den Sturm bedrücken will.
Dass du wurdest mal vor Jahren enttäuscht. Ich spürst in dir die Wunde, vor der du seit Jahren schon läufst. Aber Verletzte verletzen, aus Wunden werden noch mehr Wunden. Der Mensch ist seit Jahrtausenden in diesem Kreis gebunden. Doch dieser Gott nimmt alle Wunden auf sich. Aus unseren Scherben macht er Kunst und aus der Dunkelheit Licht. Von Wunden zu Wundern, der Unterschied ist nur er. Denn den Unterschied macht er.
Wenn ich am Boden bin und der lässt zerfällt, schau ich nach oben und weiß, dass du mich hältst.
Dem Lied heißt von Wunden zu Wundern. Der Unterschied ist nur ein R, denn den Unterschied macht er. Und da würde ich euch jetzt gerne eben einladen, euch da ein bisschen mit reinzunehmen. Deswegen den Lobpreis jetzt am Ende. Wenn ihr möchtet, also ich meine, ich werde da sein oder ihr könnt, wenn ihr wollt, auch miteinander, dass wir uns vielleicht einen Moment nehmen, dass du deine, wenn du auch merkst, so okay, da habe ich auch was, wo ich mich so zerbrochen fühle, bring das zu Gott, leg ihm das hin. Und den Unterschied macht einfach die Nähe zu Gott zu haben. Ja? Und das können wir jetzt so während des Lobpreises dann machen. Und vielleicht bevor wir in den Lobpreis einsteigen, also wenn ihr das wollt, sucht euch gern jemand, mit dem ihr zusammengeht und ja, bringt so eure Scherben zu Gott, dass er es zu Kunst macht.